Tenebrae. Das ist der Horror-Bestseller des Jahres. Er leuchtet bis in die dunkelsten Kammern unserer Psyche. Als Peter Neal, der Autor von Tenebrae, nach Europa kommt, um sein Buch vorzustellen, werden seine schockierenden Erzählungen zur grausamen Wirklichkeit.
Ist reiner Sexkram. Warum verachtest du die Frauen eigentlich so?
Du kannst mich jetzt nicht sitzen lassen. Wir sind dabei, ein Geschäft abzuschließen.
Es gibt kein Geschäft der Welt, für das ich mein Leben riskiere.
Kassieren Sie etwa auch für seine Gespräche mit der Polizei Ihre 10%?
Vorsicht bitte. Ich habe Gefühle wie ein echtes menschliches Wesen. Wer ist da? Wer ist da?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Messermörder höchstpersönlich, Daniel Gramsch. Hallo Daniel.
Buongiorno. Ah, heute wird es italienisch hier.
Sehr schön.
Ja. Genau, so habe ich mir das gewünscht und vorgestellt. Sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit deiner Auswahl für diese Woche.
Sehr, sehr schön. Ich wollte schon sagen, nach der Filmauswahl möchte ich auch gleich den Wohnort wechseln und rüber nach Bella Italia ziehen.
Ich weiß nicht. Da rennen irgendwie, glaube ich, nur Messermörder rum und Zeug.
Tatsächlich, ja. Das war der Plan für heute Abend. Also irgendwie der Anspruch war, ich glaube, deiner war, lass mal was Italienisches machen, was Sleazyes machen, was Giallo-eskes machen. Mhm. Und mein Anspruch war bei der Filmauswahl, es darf sich dann aber doch nicht zu sehr edeln, weil ich möchte auch nicht zweimal über den gleichen, oder wir sollten nicht zweimal über den gleichen Film oder Variation des gleichen Films sprechen. Und jetzt haben wir eben zwei Gialli, ein weniger Giallo-esken Film, die sehr unterschiedlich sind tonal.
Oh, ja, sehr sogar. Ich war ganz erstaunt darüber, weil ich kannte sie beide noch gar nicht. Mhm. Nochmal gesagt, ich bin echt wirklich ganz happy gewesen mit deiner, also einfach mit dem Gedanken, die du da reingebracht hast, um hier eine schöne Auswahl zu treffen. Ganz toll. Ganz toll.
Das Messer wäre fast gar nicht so eine italienische Produktion gewesen, über den sprechen wir heute Abend als erstes.
Korrekt.
Blutschuhe im Park, auch genannt. Ich finde das Blutschuhe im Park ein bisschen besser, weil es gibt tatsächlich relativ viele Filme, die das Messer heißen in Deutschland.
Ja.
Es gibt auch einen mit Hardy Krüger auch von 71 und genau. Also da gibt es auch titelseitig etwas Verwirrung, deswegen bleiben wir mal bei Blutschuhe im Park.
Das Messer im Wasser und was?
Ja, Messer am Ufer.
Ja, genau.
Viele Messer aller Orten und zur zweiten sprechen wir über Tenebrae. Im deutschen Verleih mit AE am Ende und ich glaube im Original nur mit E von Dario Argento aus dem Jahr 1982.
Ja. Ich meine mit AE, das sieht mir sehr lateinisch aus. Du hattest Latein im Gegensatz zu mir, oder?
Ja.
Ja. Was heißt denn das eigentlich, Tenebrae?
Keine Ahnung.
Nee, ich glaube, es heißt Dunkelheit.
Ja, sehr schön. Also, gut, gefickt eingeschädelt, ja. Ich hätte sie schlechter machen können. Duccio Tessari, sollte man vielleicht noch erwähnen, ist der Regisseur von Blutspur im Park, über den wir jetzt sprechen, der eigentlich maßgeblich bekannt ist für seine Italo-Western. Aber ich glaube, selbst das wäre zu weit gegriffen. Eigentlich ist er nur bekannt für seine beiden Ringo-Western mit Giuliano Gemma. Aus den späten 60ern, weil ich glaube, das war so der Claim to Fame für Signore Gemma, den wir heute Abend auch noch sehen.
Ja, heißt er nicht Gemma?
Gemma? Ja, wirklich?
Ich glaube Giuliano Gemma, würde ich
das
jetzt sagen,
mal.
Aber ich bin mir ehrlicherweise auch nicht sicher und ich würde jetzt einfach mal beides gelten lassen, weil mir ist danach.
Ich meine,
ich in jungen Jahren nannte ich den nicht Terence Hill, weil ich damals ausschließlich in Filmen gesehen habe, in denen er besetzt wurde, in Rollen, die sonst Terence Hill gespielt hat. Und dass er halt deutlich mehr und deutlich anderes kann, habe ich erst sehr viel später festgestellt. Meistens halt ehrlicherweise durch diesen Podcast.
Ja, ich glaube, du hast auch recht mit Gemma. Das heißt ja auch Inspektore Germani
in
Tenebrae, von daher ja.
Ja.
Ich glaube, ich habe beide Filme jetzt in allen möglichen Sprachfassungen gesehen im Laufe der Jahre und jetzt beide tatsächlich zur Vorbereitung dieses Abends. Ich glaube, Tenebrae habe ich auf Englisch mal wieder gesehen und Blutspur im Park auf Italienisch.
Ja. So. Sowas. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Blutspur im Park oder das Messer eben oder kurzzeitig mal angedacht, das Geheimnis der schwarzen Rose.
Richtig. Sollte einer der Rialto Wallaces werden, ja.
Ja, hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Aber wurscht. Auf jeden Fall, ich glaube, der ist gar nicht anders verfügbar gerade, oder? Also mir ist so, als ob er so ohne weiteres nur auf Italienisch mit Untertiteln greifbar ist.
Tatsächlich. Er hat ja eine deutsche Veröffentlichung gehabt. Das heißt, Es muss ihn wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob auch offiziell oder als Bootleg, irgendwo wahrscheinlich auf irgendwelchen DVD-Sammlerbörsen zu kaufen geben. Aber streambar ist er nicht. Auf Netflix liegt da genau im italienischsprachigen Original mit allen möglichen Untertiteln. Ich habe hier die Arrow Blu-ray, die ist erwartungsgemäß wie von einem britischen Label üblich, nicht mit der deutschen Tonspur ausgestattet. Und ich kann ehrlich gesagt auch, weil ich sie mir alle angeguckt habe, in allen möglichen Sprachversionen, auch sagen, die englische Sprachfassung ist schlecht bis unerträglich tatsächlich. Mhm. Deswegen war ich jetzt auch ganz happy, dass der tatsächlich zurzeit auf Netflix gestreamt wird und mit der schönen italienischen Tonspur.
Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also ich meine, ich sage ja immer wieder, ich kann ja kein Italienisch, ich kann Spanisch, aber das hilft mir trotzdem ab und an mal Sachen zu verstehen, wenn ich gerade keinen Bock habe zu lesen oder sagen wir mal, das halbwegs abzugleichen, weil es sind doch Sachen dabei, die ähnlich klingen im weiteren Sinne. Und das ist schon schön, es macht einfach Spaß. Ich gucke Sachen auch gerne dann im italienischen Original, wenn es Untertitel hat, die ich eben auch dann lesen kann. Wir sagen, auf Mandarin wird das dann schwierig. Genau. Dummerweise habe ich Tenebrae aber dann in der englischen Fassung auch gesehen und darüber reden wir dann später.
Ah ja, okay.
So, aber una farfalla con le ali insanguinate.
Sehr schön.
Also irgendwas mit dem Schmetterling. Und
ja, der blutverschmierte Schmetterling. The Bloodstained Butterfly ist ja, der so englischsprachige Verleihtitel. Ja.
Ah ja. So, jedenfalls, das kommt eben auf Italienisch sehr gut. Sehr schön.
Absolut. Vor der Kamera Helmut Berger, dann Carlos Braccia, wenn man ihn so ausspricht, Evelyn Stewart, das ist Ida Galli, glaube ich, Pseudonym, Silvano Tranchigi, und man merkt dann eben doch noch die deutschsprachige Beteiligung, also seitens der Investoren an Namen wie Günter Stoll oder Wolfgang Preis in weiteren Hauptrollen.
Ja.
Die hier unter aufschlagen, was natürlich alles richtig schön gleich gemacht und glatt gebügelt wird von der italienischen Sprachfassung. Denn die sehen dann alle aus und klingen vor allem auch alle wie Italiener.
Ja. Und die italienischen Synchronisateure sind auch sehr gut. Also gerade bei dem Staatsanwalt, hier gespielt eben von Wolfgang Preis, der darf ja irgendwie 5 Minuten am Stück schimpfen. Mhm. Das klingt schon richtig toll. Also stellt man sich zu keiner Sekunde irgendwie die Frage, ob das irgendwie nachsynchronisiert ist oder sonst irgendwas. Also passt.
Die Inhaltsangabe bei der UFDB hat geschrieben Dennis O. Und der Dennis schreibt, nachdem eine junge Frau im Stadtpark blutig ermordet wird, findet das Gericht den Fernsehreporter Alessandro Marchi für schuldig und schickt ihn... Marchi, scheiße. Siehst du? Also, ich habe eine 50-50 Chance jetzt immer, dass es richtig ist und...
Ja.
Nein, niemals. Und schickt ihn in den Knast. Als dann jedoch 2 weitere Morde gleicher Art begangen werden, zweifelt man logischerweise an Marchis Schuld. Ist Marchis Anwalt, der ein Verhältnis mit dessen Frau hat und nicht sonderlich traurig über die Einbuchtung seines Klienten zu sein scheint, vielleicht nicht ganz unschuldig? Und was hat der neurotische Jugendliche Giorgio, der an jedem Tag ebenfalls im Park war, mit der Sache zu tun? Ich finde das schon relativ spoilerific, diese Inhaltsangabe.
Ja, alleine durch die ganzen Adjektive, ne? Also der neurotische Jugendliche Giorgio. Also, ne, das so... Ich
würde übrigens bei beiden Filmen vorwegschicken wollen, man soll sich die bitte vorher zu Gemüte führen. Die sind relativ leicht verfügbar, bevor man uns zuhört, weil wir reden jetzt kaputt.
Auf jeden Fall, das wird schon sehr spoilerig und ich habe auch das Gefühl, bei solchen Whodunits ist es eben schwierig. Ist es ein Whodunit? Also bei Filmen, bei denen sich die Frage stellt, wer es getan hat. So, es wird nicht anders gehen. Ich bin mir nicht sicher, wie man über Mord im Orient Express reden soll, ohne zu verraten, was bei rauskommt. Es ist mir komplett, also egal. Aber hier haben wir halt, also gerade bei das Messer, Blutspur im Park, haben wir halt so viele Figuren, die rein theoretisch Mörder sein könnten, weil der Film sich ganz, ganz viel und tolle Mühe gibt, ihnen wahlweise Motive bereitzulegen oder sie eben so darzustellen oder auf eine Art und Weise auch filmisch einfach einzufangen, dass sie wahlweise Dreck am Stecken haben oder einfach zumindest suspekt wirken. Und ich meine, Helmut Berger allen voran. Ich habe mir bestimmt bis zur 90. Minute die Frage gestellt, warum ist der eigentlich in dem Film? Was, ne, also das ist so, er ist ja nicht uninteressant, auch gerade in seiner zermürbten Künstlerseele mit dem reichen Daddy und all diesen ganzen Geschichten. Und ja, und wir hatten schon das Gefühl, offenkundig hat er eine Historie mit dem Mordopfer, bla bla. Aber er existiert mehr oder weniger für sich selbst, außer dass er eben ab und an mal mit der Tochter von Marky
Sarah?
Ja, genau, danke. Sarah zusammen sein darf, ist ja aber so ein Vakuum irgendwie, ja. Getriebener und neurotischer, kaputter Typ. Alle anderen haben ja wenigstens was miteinander zu tun. Die haben ja auch Szenen miteinander, eher nicht. Ja? Und deswegen stellte ich mir schon die Frage, will mir der Film damit sagen, dass er der Mörder ist? Einfach weil er so auch einfach so leidenschaftlich die ganze Zeit dargestellt wird und so zerrissen und eben keine Interaktion hat, außer mit Sarah und seinem Vater in einer Szene und gestimmt und seiner Mutter in einer anderen Szene. Aber genau, also seltsame Figur.
Also wir haben hier Bezug auf den Whodunit-Aspekt durchaus Ähnlichkeiten zwischen den beiden Filmen, über die wir heute Abend sprechen. Man könnte sogar sagen, im weitesten Sinne haben die beide die gleiche Auflösung oder sehr ähnliche Auflösung.
Eine sehr, sehr ähnliche, ja.
Die auch nicht, ich möchte jetzt auch keine weiteren Filme nennen, um Menschen, die uns zuhören, die Filme vielleicht nicht gesehen haben, jetzt auch die Möglichkeit geben, auszusteigen, aber und deswegen auch keine weiteren Titel nennen, die sich ebenfalls dieses erzählerischen Kunstgriffs bedienen, der eben auch hier angewandt wird. Aber das macht es natürlich spannend. Und das macht es eigentlich so gut wie unmöglich, zumindest man den Film zum ersten Mal guckt, gilt eben auch für Tenebrae, sagen zu können, wer hier der Mörder oder die Mörderin ist.
Ja.
Du hast ja auch Mord im Orient Express genannt. Das Ganze natürlich bis an die absolute Spitze getrieben. Ich habe ja unglaublichen Spaß daran. Ich kann mir den sogar ganz gut vorstellen im Rahmen der Edgar Wallace-Reihe mit ein paar kleinen Änderungen. Vor allem wäre dann wahrscheinlich einfach die Rolle des Kommissars hier viel, viel ausgeprägter.
Und aber weniger Gerichtsdrama zum Beispiel natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber im Grunde möchte ich mal sagen, ist der auch gutierbar für ein jüngeres Mainstream-Filme gewöhnteres Publikum der frühen 70er Jahre im Bundesdeutschland, weil der ist jetzt nicht so wahnsinnig explizit, er ist auch nicht so unglaublich pervers, er ist nicht wirklich sehr, sehr blutig, also ein bisschen was, er hat schon so ein paar gemeine Spitzen, aber im Grunde ist es doch eine relativ, und das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, konventionelle Krimi-Handlung.
Ja.
Also du hast irgendwie Verdächtige, es wird ermittelt, es gibt falsche Fährten, es gibt mal eine hemdsärmelige Verfolgungsjagd und am Ende wird eben halb der Täter offenbart. Und dann wird es halt so ein bisschen unangenehm tatsächlich auch. Aber bis dahin möchte ich mal sagen, also, der hat schon seine ab 16 FSK-Freigabe verdient, aber das ist jetzt auch ein Film, von dem ich mir vorstellen konnte, den mit meinen Eltern zu gucken.
Ja, also. Ja, ich denke auch. Also ich glaube auch, dass der Film an sich mehr Interesse, das ist nicht ganz wahr, was ich gerade sagen wollte. Ich glaube, gegen Ende hat er mehr Interesse an dem Getriebenen der Hauptfiguren und sagen wir so, an der emotionalen Wucht, die halt dieses eine Verbrechen eben auf das Leben der anderen da hat. Aber so fängt der Film ja gar nicht an, wie mir gerade einfällt. Deswegen wollte ich mich gerade so ein bisschen zurückhalten, weil ich habe schon das Gefühl, dass bestimmt die Hälfte des Films, die erste Hälfte, sehr, sehr präzise darauf ausgelegt ist, Polizeiarbeit zu zeigen.
Ja, absolut.
Ich musste das eine oder das andere Mal an Manhunter denken.
Ja.
Das ist einfach so ein Interesse daran zu zeigen, wie Fingerabdrücke genommen werden, was eben die Forensik macht.
Ja, ist das toll.
Wundervoll, ja.
Ich liebe das.
Ja.
Also die Ermittlungstechnik vergangener Tage liebe ich tatsächlich, ja. Was, ich meine, das selbst nach heutigen Maßstäben auch noch nicht komplett, ich möchte nicht sagen obsolet, ich meine, die ein oder andere investigative Maßnahme, die man hier ergreift, die nutzt man sicher heute auch noch. Einiges ist natürlich überholt, aber es ist trotzdem immer noch hochgradig faszinierend. Also sage ich jetzt mal als mittelalter Mann, der ein paar Jahre nach diesem Film geboren wurde. Also ich gucke mir das an und denke mir, das ist schon immer noch ziemlich cool.
Ja.
Weil ich kann mich durchaus an Filme erinnern, die vielleicht nur 10 Jahre älter sind. Da gucke ich drauf und denke mir, oh meine Güte, das hat aber ordentlich Staub hier angesetzt. Und das hier doch. Und die machen ihre Sache eben auch gut. Und du hast ja auch vollkommen recht. Also die, wie Polizeiarbeit gezeigt wird, ist relativ ausgeprägt. Was ich meinte, als ich sagte, wäre das hier ein Edgar Wallace-Streifen, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Persönlichkeiten des ermittelnden Kommissars wahrscheinlich einfach so ein bisschen flamboyanter wären und
ein
bisschen mehr lustige Sprüche und so weiter. Ich meine, es gibt diesen Running Gag mit dem zu bitteren, zu kalten, zu heißen, zu süßen.
Das ist toll.
Kaffee.
Das fand ich auch ganz. Also das hatte tatsächlich eine Menge Schönes.
Aber mein Lieblingssinn ist der diese Kaffeesache eskaliert mit: Jetzt ist er zu bitter, zu heiß und zu süß.
Aber ich find aber auch schön, dass der Assistent da, der Inspektor da, dass er offenkundig keinen guten Kaffee macht, ihm aber ständig einen Kaffee bringen soll, aber trotzdem kein Dösbaddel ist. Ne? Stimmt, er ist ja trotzdem ein guter Ermittler und ein guter Polizist. Mhm. Das heißt, auch da gibt sich der Film viel Mühe. Er hätte ja auch einfach nur für den Running Gag da sein können, aber nee, der darf auch zwischendurch ein paar andere Sachen machen und auch ein bisschen was rausfinden und so. Aber ich finde die gesamte Polizei hier ist sehr greifbar und sehr naturalistisch im weiteren Sinne, was ich von anderen Figuren in dem Film so nicht sagen kann.
Zum Beispiel von wem?
Zum Beispiel von dem Anwalt von Giulio, also Günther Stoll hier, oder aber auch von Giorgio Helmut Berger, über den ich ja nun schon ein paar Minuten was erzählt habe. Aber also Günter Stoll macht seine Sache toll. Also er ist ein ganz hervorragender Widerling und so und gibt sich ihm auch ganz viel Mühe, mich als Zuschauer auf eine falsche Fährte zu führen und alles. Ganz, ganz klasse. Aber er ist jetzt rein von seinem Schauspiel, und das mag auch einfach der Rolle, die er spielt, geschuldet sein, eben aber nicht so hemdsärmlich wie eben zum Beispiel der Kommissar mit seinem Kaffee.
Ja, richtig. Ja, ich mag die Figuren hier tatsächlich sehr. Jetzt habe ich den Film natürlich auch schon zum dritten Mal gesehen. Ich kannte die ganzen Twists and Turns, aber ich habe wirklich noch in guter Erinnerung daran, wie oft mich dieser Film erfolgreich auf die falsche Fährte geführt hat und dann überrascht hat, gerade in der zweiten Hälfte. Deswegen habe ich es auch Dennis O., dem Inhaltsangabenanschreiber, bin ich natürlich nicht böse, aber ich fand es so ein bisschen doof, dass er quasi in einem Nebensatz die überraschende Wendung gespoilert hat, dass eben der Anwalt anfällt, das hat mit der Ehefrau des Angeklagten.
Ich weiß, man sieht sie im Bett und alles.
Ja. Aber ich dachte, das kommt jetzt relativ spät im Film.
Nee. Ich glaube, das ist tatsächlich eine ziemliche Überraschung. Ich finde es ja irgendwie ganz cool, wie der Film auch einfach anfängt mit diesem ganzen Personell-Dramatis, in dem die Namen da stehen und
ja, sehr schön.
In welchem Verhältnis sie zueinander sind. Nicht, dass mir das übertrieben viel genützt hätte. Aber ich fand's eine ganz hübsche Idee, reinzuführen. Dass er eine Affäre hat, das kommt tatsächlich erst dann raus, also so richtig raus, als Marky dann im Knast sitzt.
Ja, aber dass du das so ansprichst, tatsächlich, mir verleiht das immer so ein bisschen die Lust, also hier nicht, weil es hier sehr spielerisch eingesetzt ist, es ist relativ kurzweilig auch und begleitet von einem wirklich tollen Score von Johnny Ferrio. Und überhaupt sehr hübsch, der ganze Vorspann. Aber in Büchern verleiht es mir immer so ein bisschen den Spaß, wenn ich dann sehe, Dramatis Personae, und dann stehen da schon mal irgendwie 30 Namen und ihre Rollen, mit denen ich natürlich zu Beginn eines Buchs oder Films nichts anfangen kann.
Also ich mag sowas in der Regel auch nicht, wenn dann da bei den Schauspielern, Schauspielerinnen halt über die Namen steht. Und, keine Ahnung, Karl-Heinz Schmidt als Onkel Bob. Oder sowas. Dann denken wir, wer ist Onkel Bob? Warum muss ich das wissen nach 2 Minuten?
Der Vorspann sagt dir so und so als François. Und da weiß man dann eben auch schon, die kommt wieder. Zumindest zum Rückblenden.
Nun, wie dem auch sei. Aber ich finde es tatsächlich hier echt ganz, ganz, ganz süß geregelt. Und was ich glaube, was mich halt tatsächlich am meisten begeistert hat, ist eben die Fähigkeit des Films, ständig halt Dinge zu zeigen, bei denen ich der Meinung bin, zumindest zu glauben, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Also sehen wir zum Beispiel mal diese eine Rückblende, in der hier François mit Sarah sich zur Nacht verabschiedet und sie die Treppe hochgehen und sich bei Alessandro Marchi und Giulio, dem Anwalt, verabschieden und die beiden älteren Herren schauen den beiden jüngeren Frauen hinterher.
Genau,
und
François ist das erste Opfer, Mordopfer, sollte man kurz sagen.
Ach so, ja, richtig, genau. Ja. Genau. Und die Art und Weise, wie das alles gefilmt ist, lässt mich irgendwie denken, will der Film mir jetzt sagen, dass der Anwalt der Tochter seines Kumpels nachlüstert? Will er mir jetzt aber doch sagen, dass eben Marky doch tatsächlich François umgebracht hat? Oder will er mir sagen, dass der Anwalt François umgebracht hat und die Tochter die nächste ist? Was passiert hier? Und der Film lässt es halt sehr schön offen über einen längeren Zeitraum, bringt aber immer mal wieder so Kleinigkeiten rein und einfach auch so Schnitte irgendwo hin, die in anderen Filmen was zu bedeuten hätten. Ja, wenn ganz am Ende, ich hopp's jetzt mal kurz zum gespoilerten Bitte. Ende, aber wenn Marky dann eben dazu, also er ist aus dem Knast wieder raus und er wird angerufen und wohin bestellt und er fährt erstmal durch die Gegend und zwischenzeitlich sehen wir Giulio irgendwo stehen und eine Zigarette rauchen. Und natürlich denke ich als Zuschauer sofort, ach, Marky trifft sich mit Giulio, der Anwalt ist also doch der Mörder, wie ich es zwischendurch 30 Mal vermutet habe. Aber er taucht halt in der letzten Szene ansonsten gar nicht mehr auf. Ne? Also das hat gar nichts mehr zu tun. Und das ist so Sachen finde ich toll. Ich finde das wirklich toll, weil der Film eben permanent die Möglichkeit gibt zu sagen, ja, welcher von den fünf Herren im Trenchcoat ist es denn nun eigentlich?
Ja, oder eben Evelyn Stewart, alias Ida Galli, die ja auch noch Motiv haben könnte.
Ja.
Möchte ich mal sagen.
Ja, korrekt.
Also
ja.
Sie fällt streng genommen raus, kommt da eben drauf an, wie sehr man es mit der Wahrhaftigkeit der Erzählung nimmt. Man muss ja eben sagen, gerade im Giallo ist man jetzt da nicht so wahnsinnig, fühlt man sich, glaube ich, auch verpflichtet einer nachvollziehbaren Schilderung der Ereignisse. Und wenn dann irgendwie 10 Leute sagen, da war ein Typ im Trenchcoat, heißt es noch lange nicht, dass es nicht doch Ida Galli gewesen sein kann, die sich einfach irgendwie einen Schnauzbart angeklebt hat.
Ja, ja, genau.
Oder eine Glatzenkappe oder irgendwie sowas.
Natürlich.
Alles möglich. Aber ja, streng genommen fliegt sie raus. Verdächtige, trotzdem ist der Film relativ gut darin, sie auch als mögliche Verdächtige zu etablieren. Mhm. Und ich finde wirklich ausgesprochen gelungen an Blutspur im Park ist eben das, was, weil wir jetzt schon zweimal Agatha Christie referenziert haben, dass das eben auch so die besten Christie-Thriller-Krimis für mich ausmacht. Man kommt nicht drauf und trotzdem fühlt man sich nicht verscheißert am Ende, weil es eben doch schlüssig ist und vieles, das, also 90% dessen, was wir vorher gesehen haben, durchaus Sinn ergibt und man sich eben dann doch an die Stirn fasst hier und da und sich denkt, da hätte ich auch drauf kommen können. Ich meine, der Film zeigt ungefähr, also Giorgio, die von Helmut Berger gespielte jugendliche Liebhaberfigur, dreimal wie an einem Messerladen vorbeiläuft und immer reinguckt und denkt, ich meine, der guckt sich auch eine Brosche an. Aber da gibt es auch Messer in dem Geschäft.
Ja,
und ich meine, da kann man schon drauf kommen. Muss man nicht, kann man vielleicht auch gar nicht, aber ich fühle mich zumindest nicht verballhornt, wenn es dann eben am Ende an die Auflösung kommt. Und,
Richtig. Ich meine, ich war mir im ersten Moment nicht ganz sicher, was ich eben tatsächlich von der kompletten Auflösung halten soll. Weil auf der einen Seite finde ich das halt schon ganz spannend. Wollen wir es sagen? Darf ich sagen?
Ja, natürlich, okay. Bitte, klar.
Ich find's schon ganz spannend, dass die Figur, mit der wir die ganze Zeit, naja, mitfiebern ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber bei der wir eigentlich so ein bisschen, also
Giorgio oder Alessandro?
Ich meine jetzt Alessandro, also Marky, okay. Bei der, also dass wir halt zwar ein bisschen unsicher sind, ob er der Mörder ist, aber gleichzeitig schon so ein bisschen hoffen, dass er eben aus dem Knast rauskommt, nur um festzustellen, doch, er war der Mörder, stimmt übrigens, ja. Und der, mit dem wir eben die meiste Empathie haben, nämlich den gepeinigten Ex-Lover vom ersten Opfer, der darf ihn dann halt stellen, das ist toll, das ist halt auch sehr Edgar Wallace, aber dass der halt im Prinzip die anderen Morde verübt hat, dass er irgendwelche Frauen umgebracht hat, um den echten Mörder aus dem Knast zu holen, um ihn selber umbringen zu können, das ist schon ganz schön perfide.
Ja, natürlich.
Weil ich irgendwie denke, ja toll, du Heulsuse, du Überreicher. Ja,
ja, ja.
Du erträgst es nicht, dass deine Ex-Freundin abgemurkst wurde, aber bringst andere Frauen um und denkst keine Sekunde drüber nach, wer denen nachweint, zum Beispiel. Ist doch ganz schön kacke irgendwie von dir, Giorgio.
Ja, Alter. Ja, komplett. Ja? Das ist wirklich perfide, weil der Film auch, also ich möchte sagen, bis zu einem gewissen Punkt hätte es einem, glaube ich, zumindest wenn man den 71 im Kino gesehen hätte und eben den noch damals geltenden, wahrscheinlich vergleichsweise konservativen Moralvorstellungen, die denen gefolgt wäre, hätte man auch sagen können, ja, das erste Mordopfer von Giorgio, die Sexarbeiterin, die Hure, das ist eben einfach, die hat sie auch kommen sehen, ne? Warum macht die auch sowas? Die läuft ja früher oder später ins Messer. Also ein zweites Opfer ist ja dann ein wehrloses Kindermädchen.
Wollte gerade sagen.
Und da wird es ja dann schon problematisch. Also ich meine nicht, dass es...
Ich finde es beim ersten auch schon problematisch, aber ich verstehe.
Jetzt mal hier durch die Brille geguckt eines Menschen, der da vielleicht mit konservativerem Blick drauf guckt, ja, und sich denkt so, ja, komm hier, ja, das ist ja irgendwie die, was machen die Frau, die Mädels da auch nachts halbnackt auf der Straße. Aber selbst das lässt der Film ja nicht gelten, weil er irgendwie die Unschuldigste aller Unschuldigen dann eben auch noch vor seine Klinge springen lässt oder über seine Klinge springen lässt, nämlich irgendwie so ein Kindermädchen.
Also, auf jeden Fall. Wobei natürlich dieser konservative Blick ja auch von Inspektor Berardi selber ja gesagt wird.
Ja, komplett.
Das ist ja nur eine Prostituierte, das zweite Opfer.
Ich glaube, da spricht er schon, das wollte ich eigentlich damit eleganter sagen, was du gerade erwähnt hast. Ich glaube, da spricht schon der Kommissar, ist ja quasi Stichwortgeber oder nicht Stichwortgeber, aber Stimme des Publikums in dem Moment.
In gewisser Weise, ja. Bestimmt. Mhm. Ja, aber es lässt halt trotzdem Giorgio nicht in dem allerbesten aller Lichter erscheinen. Also auch wie er quasi Sarah ausnutzt,
ja,
um halt irgendwie näher an die Familie des Mörders seiner Freundin zu kommen, ist auch nicht so das Allertollste. Also er ist schon eine schwierige Figur. Was ich tatsächlich super faszinierend fand, war aber auch der gesamte Aspekt des Gerichtsdramas,
ja,
der eben auch sehr tief blicken ließ in was so, sagen wir mal, die Befindlichkeiten in der italienischen Justiz 71 so ausmachte. Also was der Staatsanwalt da eben tatsächlich so vom Stapel lässt an moralinsauren Kommentaren über den Charakter und den Mord an sich, ist schon heftig. Ich fand es dann wiederum ganz interessant, dass der Anwalt, also Giulio, Günther Stoll, eigentlich ein ganz schön schlechtes Plädoyer abliefert im Vergleich dazu.
Ja, das war ja der Plan.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, es ist...
Also es ist ein riskanter Plan. Es ist ja durchaus tricky. Man muss ja für Menschen, die den Film jetzt nicht gesehen haben, die uns immer noch zuhören, also selbst schuld, mal genau erläutern. Der Anwalt Giulio, mit dem die Frau von Alessandro, also Maria, eine Affäre hat, ist dafür engagiert, ihren Mann rauszuboxen aus dem Knast. Genau. Jetzt hat er natürlich überhaupt kein Interesse daran, dass sein Nebenbuhler, also der Ehemann seiner Geliebten, irgendwie aus dem Knast, also jemals raus, der hat ein Interesse daran aktiv, dass der im Knast landet, darf aber natürlich nicht offensichtlich machen, dass er ein ganz, ganz schlechter Verteidiger ist, sondern muss ihn schon relativ gut verteidigen, um nur auf den letzten Metern dann so einzuknicken mit einem ganz, ganz schlechten Plädoyer und einer mittelmäßigen Beweisführung. Aber eine Zeit lang macht er das ja ganz gut.
Ja.
Aber ich muss sagen, es ist ein riskantes Manöver, was die da durchziehen, also weil es hätte ja auch gut gehen können, also gut gehen können für Alessandro, seinen Mandanten, schlecht für ihn.
Auf jeden Fall. Ich finde es aber natürlich auch spannend zu sehen, was es macht das mit mir als Publikum, ne? Weil ich irgendwie dann denke, also ich höre Giulio halt zu bei seinem Plädoyer und denke so bei mir, das kann doch nicht jetzt dein Ernst sein. Ich habe mich ja ernsthafterweise wirklich so ein bisschen über diesen einen Satz aufgeregt, in dem er meint eben, dass wer auch immer da über die Mauer gehopst ist, kann ja jeder sein, was sich da so rumtreibt im Park, ne? Und erzählt er halt irgendwie, was ich keine Ahnung, marodierende Räuberbanden und Drogenabhängige und Homosexuelle auf. Und ich mir, okay, ja, ich meine, Schwule im Park, das ist jetzt nichts Neues, aber, das so in einem Satz zu nennen, finde ich jetzt schon ein bisschen happig, alles in allem.
Ja, wie gesagt, da sind wir eben in Italien der frühen 70er Jahre.
Korrekt. Und ich dachte so die ganze Zeit aber auch da bei mir, was wird wohl Helmut Berger über dieses Drehbuch gesagt haben? Aber nun, aber wir gleichzeitig eben dann mir zu zeigen, der will ja offenkundig Marki raushauen, macht's aber unglaublich schlecht und dann geht's eben auch schief und er landet halt lebenslänglich hinter Gittern, um dann rauszufinden, dass er eben eine Affäre mit dessen Frau hat, der Anwalt, was dann bei mir wieder zu so einem Gefühl führt, bei dem ich denke, vielleicht war es eben der Fernsehmoderator doch nicht. Sondern vielleicht war es ja wirklich der Anwalt. Der hat auch die ganze Zeit immer so creepy den Mädels nachgeguckt und so.
Ja, der hat wirklich auch an Sarah rumgefummelt dann später. Ja,
dann spielt, genau, dann das kommt dann noch dazu. Also da ist schon ein Haufen von widerlichen Gesocks in diesem Film,
ja, muss man schon mal sagen. Und ist tatsächlich auch so ein Film, den ich gucke und mir ein ums andere Mal denke, ich kann komplett verstehen, warum eine jüngere Generation keinen wirklichen Bezug mehr zu solchen Stoffen herstellen kann. Es gibt ganz, ganz viele Geschehnisse, die absolut unkommentiert bleiben seitens der Inszenierung, möchte ich mal sagen, seitens der Regiearbeit, die uns nicht zu verstehen geben, ja, das ist eben alles schon so. Es ist okay, dass der Kommissar eben sagt, ja, Raubmörder und Schwule, also quasi in einem Atemzug nennt. Mhm. Oder dass sich eben Giulio an Sarah, der Tochter von Alessandro, vergeht und dass das später eben auch nicht mehr angesprochen wird. Ich meine, klar, es sorgt für so ein awkward Family Dinner, mhm, wenn sie alle zusammensitzen und man merkt schon, die Stimmung ist so ein bisschen schlecht, weil eben, ne,
ja, ja,
der beste Kumpel auch eine Affäre hat mit der Frau und zwischenzeitlich auch eben sich gerne mal an einer jungen Tochter vergriffen hat, die er quasi so beschreibt als, was sagt er, sein Aphrodisiakum, damit er dann im Bett leistungsfähiger ist, wenn er mit der Mutti wieder schläft.
Bläh.
Also so oder so ähnlich sagt er das.
So, ganz ekelhaft. Das ist der Film so. Er erklärt es der Maria, also der Mutter von Sarah, als Das ist seine.
Nee, man könne ja auch nicht widerstehen bei sowas.
Ja, genau, das ist also das geht ja allen Männern so. Ne? Und also habt ihr nie so weit. Ja,
der Film ist das relativ unkommentiert.
Sie, ich meine, Sarah selber darf ihn halt immer wieder angewidert angucken. Also wir sehen schon, dass der Film das jetzt eigentlich nicht für so richtig cool hält. Ja? Das schon.
Ja, das schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir schon sicher, dass Duccio Tessari auch mit Blick auf seine Filmografie kein dummer Mensch war. Hm. Er hat ja auch im Drehbuch mitgeschrieben und ich glaube, der Film weiß schon sehr genau, was er da tut und hält auch teilweise dem Spießertum des Italiens der frühen 70er den Spiegel vor. Aber er tut das nicht offensichtlich. Es wird irgendwie ganz selten irgendwas werten kommentiert,
ja, ja,
oder Menschen erfahren ihre Come-up-ins dafür für die bösen Taten, die sie getan haben. Klar, ich meine, die Mörder beißen am Ende beide ins Gras. Das hat auch irgendwie so eine ironische Form der Gerechtigkeit, wenn sie sich da gegenseitig umbringen. Aber es gibt auch diverse Widerlinge in diesem Film, die haben eben, ja, die erfahren eben keinen Widerspruch,
ja,
die ganze Handlung hindurch. Also allem voran Giulio, der ja offensichtlich aus der ganzen Affäre rausgeht mit, unbeschadet, glaube ich, ja.
Ja, ja, letztendlich ja schon, ne? Also am Ende, genau, also niemand erfährt tatsächlich wirklich, wer jetzt nun Françoise umgebracht hat.
Nein.
Ja. Keiner
erfährt. Sich einige wundern, ne?
Ja, keiner erfährt, wer die anderen beiden Frauen umgebracht hat.
Ja.
Aber sowohl der ehemals Angeklagte, dann aus dem dann Verurteilte und letztendlich aus dem Knast Entlassene, Alessandro ist tot und Giorgio, der ehrlicherweise eben mit keinem anderen in irgendeiner Form von Interaktion war, ist tot, außer vielleicht Sarah sagt irgendwie, ja, ich hatte was mit dem für 3 Minuten.
Ja, sie wird schon mitbekommen haben, dass es der Lover ihrer besten Freundin
vermutlich
war, oder?
Ja, ja, also, ja.
Wegen und die Polizei hatte ihn ja auch auf dem Kicker.
Stimmt, die verfolgen ihn ja zwischenzeitlich. Ja, eine coole Szene wohlgemerkt, hat mir ganz gut gefallen.
Ja, das ist so ein bisschen, also da muss ich doch sehr lachen und ich glaube, das war dann, glaube ich, auch so ein wissender, augenzwickender Kommentar, dass eben er einfach über dieses Tor klettert und sich einfach in diesen Garten da reinbegibt und eben flieht und die Polizei dann ganz ordentlich draußen wartet und klingelt und sagt, ich will mal rein. Und
dann kommt mein Mann.
Ja, genau, dann kommt die Putzfrau oder die Frau des Hausmeisters und sagt, nee, sie warten mal schon hier draußen. Das ist schon sehr, sehr lustig.
Ja, also. Aber ich finde es immer so klasse, dass man halt so schön sieht, wie verwinkelt halt die Straßen von Bergamo da sind und dass er eben irgendwo durch kann und die Polizei halt ihn relativ schnell dann ja auch verliert und alles. Also ist schon ganz cool. Also Verfolgungsjagd zu Fuß, das fand ich gut.
Ja.
Auto hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber so war ganz klasse. Auch, ich fand auch der Film hat sehr viele schöne Momente. Ich mochte diese Gegenüberstellung.
Ja.
Wo die dann alle immer wieder mit Trenchcoat und Hut irgendwie denselben Hügel hochlaufen müssen, damit die eine Augenzeugin halt sagen kann, ob sie den Margi eben wirklich erkennt und nicht.
Ja,
und
toll.
So.
Ja.
Also der hat schon echte Momente hier drin.
Es hat ja auch so ein bisschen was Irritierendes, weil der Film hat ja durchaus einige Flashbacks zu früheren Ereignissen und dann haben wir eben genau diese Rekonstruktion des Tatgeschehens, von der wir eben, also ich zumindest für eine Sekunde gar nicht wusste, sind wir jetzt wieder zurück in der Zeit oder
genau,
stellen die das einfach nur gerade nach? Stellt sich heraus, es ist Letzteres, ja.
Genau, ja. Weil auch da ist der Film ja wieder so clever, weil der Erste, der dann praktisch den Hut abnimmt, ist ja der Anwalt.
Ja.
Den wir ja sowieso schon die ganze Zeit verdächtigen, der wirkliche Mörder zu sein und so. Ne? Also das ist schon, der macht schon richtig coole Sachen hier zwischendurch. Ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses permanente sich das die Haare raufen von Giorgio ging mir nach einer Weile ein bisschen auf den Zeiger, aber nicht, dass Helmut Berger seine Sache schlecht macht, er macht genau das, wofür man ihn engagiert hat. Aber es waren einfach so Sachen drin, die mich ansonsten mehr interessiert haben, wie eben zum Beispiel die Polizeiarbeit und diese ganze Gerichtsgeschichte und so.
Seine Figur ist ein bisschen leer, da stimme ich dir zu. Ich gebe dir auch recht, insofern, als du es so vorhin sagtest, man weiß lange Zeit nicht, was man mit ihm anfangen sollte, aber er hat nichts Enigmatisches, sondern einfach nur was Leeres. Er ist eben auch einfach da und läuft durch die Gegend und man fragt sich sehr, sehr lange Zeit, was macht er da eigentlich? Ich meine, wenn man dann die Auflösung kennt, ergibt ja auch alles Sinn. Dann wird das auch alles sehr, sehr schlüssig, was da passiert ist. Aber eben für 80-90% der Spielzeit denkt man sich doch, aha, okay, und warum? Weil, also irgendwie, also Helmut Berger ist hier fast so ein bisschen verschenkt. Meine ist jetzt für mich kein gewaltiger Kritikpunkt, aber andere Figuren haben einfach mehr Leben, die haben einfach die saftigeren Dialogzeilen. Da gibt's einfach, also allein die Szene da beim Dinner, wo die da oder beim Mittagessen, wo die alle da Anwalt, Papa, Mama und Tochter zusammensetzen und jeder hatte mal oder fast jeder mit jedem anderen was am Tisch und keiner redet drüber, ist
ja,
so.
Ja.
Ist ganz fantastisch. Und dann auch noch die Kamera, die sich dann im Kreis dreht, offenbar irgendwie im Zentrum der Tischplatte positioniert und einmal da komplett rumfährt,
ja,
bis zu der Anwalt geht und sagt irgendwie, ich habe noch einen anderen Termin.
Sehr schön.
Ganz toll.
Ja, aber ich meine, klar, wenn das tatsächlich ein Edgar Wallace-Film gewesen wäre, ein paar Jahre vorher, dann wäre Helmut Berger vermutlich von, weiß ich, Lex Barker gespielt worden. Und,
ja.
Und er würde sich eben tatsächlich dann in die Ermittlungen halt stürzen.
Ja.
Und würde sagen, irgendwie, keine Ahnung, Françoise und ich wollten heiraten und sie ist jetzt tot. Also bin ich eigentlich der richtige Ermittler, während halt der Kommissar da eher rumstümpert.
Sicher.
Ne? Und
sicher.
Das ist etwas, was ihr Giorgio halt so gar nicht tut. Also, nee, der ist halt eigentlich von vornherein sehr überzeugt davon, dass Marky der Mörder ist. Und genau. So.
Ja. Ich glaube, über weite Strecken wäre er tatsächlich auch so als deutsche Koproduktion, was ja auch immer noch ist, aber irgendwie passend in der Edgar Wallace-Rialto-Filmreihe da irgendwie gewesen. Es sind so ein paar sexuell anzügliche Spitzen drin und Gemeinheiten. Ich glaube, die hätte man in einer Rialto-Produktion nicht gefunden. Zum Beispiel, dass Alessandros Alibi ein Dreier, ein flotter Dreier ist. Das ist so.
Ich bin mir nicht mal richtig sicher, inwieweit er da wirklich partizipiert oder ob die einfach nur lesbischen Sex haben und er Fotos macht. Also, weil das ist ja auch so eine Sache. Da unterscheiden sich ja auch die Geschichten. Das ist ja, es ist nicht ganz Rashomon, ja, aber die Story, die Marky erzählt, ist halt, er ist halt mit der Unterwäsche da aufgetaucht. Die Dame war hier, wie heißt sie, Marta Clerici,
ja,
ist besoffen umgekippt, hat sich die Hand aufgeschnitten und dann hatten sie Sex. So.
Ja.
Und später kriegen wir mit, so besoffen war sie offenkundig gar nicht und da hat sie noch eine Freundin im Nebenzimmer und die vergnügen sich und er hat eine Kamera in der Hand. Also man weiß ja nicht so ganz genau, was da nun wirklich also tatsächlich passiert ist. Man weiß aber auch nicht so genau, wie man glauben kann. Da habe ich nämlich auch mal noch eine Frage. Die einzige Szene, in der man so ein kleines bisschen Giorgio mit dem gesamten Fall überhaupt in Verbindung bringen könnte, ist die, in der er da vor Gericht sitzt und erzählt, dass er eben auch in dem Park war und von einem jungen Mann umgerannt wurde, der dann zu seinem Auto stürzt.
Ja.
So, das wird nie wieder erwähnt. Und dieser junge Mann taucht auch nie wieder auf. Jetzt die interessante Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hat er da, also haben wir da praktisch eine Lüge als Rückblende gesehen und eigentlich ist er mit Marky zusammengestoßen?
Ja. Alles ist die Handlung nicht erklärbar. Außer das gesamte Ende ist einfach nur kompletter Hirnschuss, wie auch immer. Also irgendwie, aber nein, ist ja ausgeschlossen, weil tatsächlich ja auch Alessandro all das bestätigt, was Giorgio ihm vorwirft, dann in der finalen Konfrontation.
Ja.
Nein, ich glaube, das hat er erfunden tatsächlich,
ja.
Genau, der unzuverlässige Erzähler, aber insofern ja genau eben doppelt perfide, weil wir tatsächlich eben auch die Bilder dazu sehen.
Genau.
Und davon ausgehen müssen, dass das, was er erzählt, auch stimmt.
Und wir sehen halt auch da von dieser Szene nie eine Auflösung. Wir sehen halt nie, wie Helmut Berger da die Straße hochgeht und dann eben von Giancarlo Spraggia umgerannt wird. Also von daher.
Nee, das, ich glaube, das war eine eiskalte Lüge. Ich mag Blutspur im Park tatsächlich. Ich glaube, Hanno-Seitig hat sich jetzt für mich auch erschöpft, weil ich alle Twists and Turns kenne und ich glaube auch die Figuren für mich so auserzählt und ausgeguckt sind, aber ich finde den immer inszenatorisch sehr, sehr gut. Er ist einfach ein gesundes Level über so einem typischen 0815 Krimi-Durchschnitt, weil eben auch Lucio Tessari hier und da tolle Sachen macht und einfallsreiche mit dem Schnitt arbeitet und mit Kameraführung. Es gibt einfach ganz ungewöhnliche Perspektiven und dieses fast detailverliebte Interesse an der Polizeiarbeit und auch der Score von Gianni Ferrio. Ich meine, wir hören 6-7 Minuten lang am Anfang einfach nur Score. Das ist einfach nur Filmmusik. Und der Film hält auch einfach öfter mal die Klappe, als es die meisten Gialli tun. Die meisten auch deutschsprachigen Krimis noch mehr. Mhm. Ich finde das alles schon sehr, sehr gut. Also einfach handwerklich auch tipptopp.
Ja, ich wollte, genau, weil du gerade den Schnitt erwähnt hast, das fand ich ja auch so toll, diese eine Szene, in der Marky geht irgendwie einen Schritt zurück und dreht dann den Kopf und dann gibt es halt einen Schnitt und er ist eben nicht mehr in der Szene, sondern im Restaurant oder nee, gar nicht, war am Dinnertisch und fragt irgendwie, ob man ihm eine Flasche Wein reicht und so.
Ja, sehr schön,
da bin ich tatsächlich nochmal ein paar Sekunden zurückgegangen, um diesen Schnitt überhaupt nochmal wahrzunehmen, weil ich dachte, das ist so klasse gelöst, wie eben diese Szene in die nächste Szene übergeht. Kaum merklich, echt klasse.
Schön.
Ja, also mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Also wird bisschen weniger Helmut Berger am Rumheulen und dann wäre es für mich sehr perfekt. Aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Er hat mich echt permanent bei der Stange gehalten und mich auch fragen lassen, was glaube ich jetzt eigentlich, wer könnte es denn wirklich sein, was ist das Wahrscheinlichste, und das ist ja das, was ich eben von einem Krimi auch erwarte. Und dann eben in der Auflösung, also auf der einen Seite halt praktisch zu sagen, dass eben die Hälfte der Gedanken, die ich mir gemacht habe, gar nicht nötig waren, weil die Figur, die wir uns die ganze Zeit als Mörder präsentiert wird, ist der Mörder. Mhm. Ja, aber dann eben aus unserem quasi jugendlichen Helden auch einen Mörder zu machen, das ist schon echt heftig. Also coole Nummer, echt. Also ich mochte den wirklich sehr, sehr gerne hier gerade.
Sehr cool. Und ich habe, glaube ich, ich habe Helmut Berger vielleicht auch einmal zu häufig, ich glaube nur ein einziges Mal, als irgendwie ein bisschen leer hier bezeichnet, zumindest seine Rolle. Seine darstellerische Leistung ist es nicht. Ich freue mich ja, ihn immer hier in sowas zu sehen, weil ich bin in einer Generation aufgewachsen, der eben Helmut Berger schon so diese abgetakelte B-Prominenz war, die eben durch diverse Talkshows tingelt und da quarzend saß. Und ich könnte jetzt irgendwie ganz despektierliche Sachen sagen. Aber sagen wir mal so, er hat ein gewisses Image gepflegt, was nicht dem entspricht, was er in seiner Blütezeit so irgendwie vor der Kamera zeigte.
Und ja, korrekt.
Es ist eben sehr schön, ihn hier so zu sehen und nicht als abgetakelten Talkshow-Gast.
Ja, das sehe ich tatsächlich ganz genau so. Und ich muss mich auch immer ein bisschen daran erinnern, dass er eben...
War der auch mal im Dschungelcamp? Ich glaube ja.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da war vielleicht nur kurz, glaube ich, weil dann irgendwie aus gesundheitlichen Gründen dann wieder raus musste.
Natürlich, ja.
Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, ja. Aber ich meine, wir hatten den ja auch schon ein oder zweimal hier im Podcast und da war er immer klasse. Also ich verstehe schon, warum er halt so eine 70er-Jahre-Ikone war. Mhm. Hat er schon gut gemacht und auch hier wieder ein guter Schauspieler war. Und die anderen sind eben auch wirklich sehr gut besetzt, rein vom Können her, vom Gesicht her, von dem Ausdruck her. Und ich glaube, was ich hier aber gerade an der Blutspur im Park auch so schätze, ist, dass einfach so viele verschiedene Dinge des Genres bedient werden, eben wie das die Polizeiarbeit, das Gerichtsdrama, das Melodram, die Spannung, die Verfolgungsjagd, die auch durchaus brutalere Sachen mit viel Blut und Zeug. Also es ist irgendwie alles drin, das ist echt klasse.
Ich hoffe, es geht gleich klasse weiter. Wirst du mir sagen, ich weiß es schon, also ich habe es für mich schon entschieden, aber zuvor sag mal bitte kurz, wie man deine Arbeit unterstützen kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dir sollte es auch wichtig sein, aber es ist
also
auch,
mir ist es natürlich unendlich wichtig und ich freue mich halt auch immer, wenn es anderen Leuten auch wichtig ist und sie entscheiden, mich zu unterstützen, indem sie auf alinafox.de gehen, wo meine Comics angepriesen werden im dazugehörigen Shop. Ich mache immer gerne meinen Namen drauf und zeichne noch was dazu und finde ein paar nette Worte und wie gesagt, also vor allem, ich bedanke mich halt immer wieder bei allen Leuten, die mich bisher unterstützt haben und bei denen, die es vielleicht noch tun werden, weil ansonsten könnte ich den ganzen Quatsch gar nicht weitermachen.
Sehr schön. Also nicht das nicht weitermachen, sondern das dich bitte unterstützen. Ja. Ich habe auch nichts Neues zu sagen, außer geht bitte auf patreon.com/Bahnhofskino. Da kann man dieses Format unterstützen, noch auch alle anderen Formate, Podcast-Formate, die am Bahnhofskino dranhängen, aber eben vor allem die Arbeit von Daniel und mir. Das hilft uns weiter. Dafür gibt es Goodies, noch ein Nöcher, Discord-Zugang, was gibt's noch? Archiv, alle Bahnhofskino-Folgen eine Woche vorab und regelmäßige Bonusfolgen und natürlich auch immer so ein mehr oder weniger großes Mitspracherecht in unserem zukünftigen Programm. Also ich möchte nicht die Hand dafür ins Feuer legen und sagen, schmeiß uns irgendwas in Discord und wir reden schon drüber, aber es passiert immer wieder und dann kann man sich eben auch glücklich schätzen.
Ja, wir erwähnen das dann eben auch jeweils.
Ja, wir erwähnen es dann auch. Genau, unterstützt unsere Arbeit unter alinafox.de und patreon.com/Bahnhofskino und meine Bücher gibt es auch noch überall zu kaufen, wo es was Gutes zu lesen gibt. So, Tenebrae. Ja. Der kalte Hauch des Todes oder ein Film wie ein Axthieb, alternativ der deutsche Verleihtitel aus dem Jahr 1982. Ich war ganz happy, hier lange Zeit ein Poster hängen zu haben mit dem alten deutschen Kinoplakat-Motiv und jetzt ist es mittlerweile verstaubt irgendwo, weil einfach kein Platz mehr ist. Aber
ich weiß nicht, wir sind glaube ich aber auch aus dem Alter raus, in dem man Filmposter an der Wand hat, oder?
Ich habe noch zwei hängen.
Ah, okay.
Willst du wissen, welche?
Ja, bitte.
Horror Infernal, Inferno, auch von Dario Argento. Ah. Das deutschsprachige Poster namens Feuertanz. Und Schwarze Engel, Obsession, der Brian De Palma-Film.
Ah, ja. Auch
das deutsche Kinoplakat.
Okay.
Und die haben einen gewissen Seltenheitswert und deswegen hängen sie hier, weil ich denke, die sind eigentlich zu gut, um sie in irgendeiner einer Posterrolle aufzubewahren.
Das verstehe ich gut. Ich meine, ich habe noch relativ viele Posterrollen, ansonsten hängen bei mir eigentlich nur Comic-Sachen an der Wand.
Das ist auch richtig so. Ja. Tenebrae. Das Jahr ist 1982 und ich habe den hier vorgeschlagen, weil ich mal denke, das ist so der Giallo to end all Gialli, der Höhepunkt des Krimi-Schaffens von Dario Argento, der ja auch zu dem Zeitpunkt schon wesentlich wildere Stoffe auch gemacht hat. Über einige davon haben wir auch gesprochen. Einige kamen noch ein, zwei Jahre später wie Opera, einige davor wie Suspiria. Haben wir alles bereits beredet. So. Jetzt kommt eben Tenebrae, den ich für so ein persönliches Highlight in seinem Schaffen halte und auch finde ich den einsteigerfreundlichsten Argento, ungleich zu vielen anderen späteren, früheren, wilderen Stoffen. Ich finde den hier sehr, sehr gut zugänglich und ich hoffe, die geht's ähnlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, nun haben wir natürlich die anderen oder einige der anderen eben schon gemacht, von daher brauche ich jetzt keinen Zugang in dem Sinne. Aber ja, ich glaube auch, ich meine, ich glaube, der Punkt ist, dass das halt ihr. Also wer hier quasi einen zweiten Suspiria erwartet, ist fehl am Platz. Es ist halt eben ein Giallo. Er ist halt durchaus sehr blutig und hat eben auch durchaus entsprechende Effekte und all das. Klar, und wir haben die Musik von Goblin wieder, das toll ist. Also passt schon einfach mal richtig gut zu den Bildern. Und dennoch haben wir aber eben, wir haben keine übernatürlichen Elemente. Wir haben halt Spannung, aber kein Horror, würde ich sagen. Oder siehst du das anders?
Nein, für Horror fehlt mir so ein bisschen das Übernatürliche, was natürlich jetzt auch kein zwingendes Element ist für einen Horrorfilm, das ist mir auch schon klar, aber wäre das hier ein bisschen weniger explizit und ein bisschen weniger drastisch auch, was einfach so die Art der Inszenierung, aber eben auch die der musikalischen Begleitung betrifft, müsste man schon sagen, könnte das hier auch rein handlungsseitig ein sticknormaler Krimi sein.
Ja.
Und von daher, ja, also erfüllt für mich auch zu wenige typische Aspekte des Horrorfilms, um wirklich anders zu sein. Ja, aber er ist unverhältnismäßig blutig, glaube ich. Also unverhältnismäßig nicht im Sinne von, ich habe es nicht ertragen, aber es gibt eben so zwei, drei explizite grafische Gewaltmomente. Und ich glaube, deswegen packen ihn einige Leute auch gerne in die Horrorecke. Mhm. Ich meine, wir sind ja sowieso der Meinung, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass wir irgendwie seit jetzt rund 12,5 Jahren gerne auch gegen dieses Schubladendecken einwirken und irgendwie nicht der Auffassung sind, man müsste irgendwie einen Film klassifizieren und in irgendeine Schublade packen, um zu sagen, so, da gehört er rein und da darf er auch nicht mehr raus.
Ja.
Und wenn der Film nicht als Horrorfilm funktioniert, dann funktioniert er eben gar nicht. Von daher, ich bin total fein damit, wenn Leute sagen, dass hier es sei für sie ein Horrorfilm.
Also, okay. Ja.
Er ist ja weird genug, also gerade sowas, wenn es so ans Ende geht und die Auflösung des Falls, dass man sagen könnte, ja, vielleicht spielt er doch noch so ein bisschen was Übernatürliches mit rein. Es wird schlüssig aufgelöst alles, aber der Weg dahin ist schon gepflastert mit Momenten, in denen man denkt, weiß ich, treibt ihr vielleicht doch ein Geist sein Unwesen oder so? Warum sieht man eigentlich den Mörder nie? Warum taucht er einfach auf mitten im Raum und verschwindet dann auch wieder ins Nichts? Also Es passieren komische Dinge, die sich so nicht so leicht erklären lassen. Ungleich zu Blutspur im Park, der relativ schlüssig ist, muss man sich hier und da auch nach dem am Ende des Films schon fragen, wie genau ist das eigentlich abgelaufen?
Wenn man das Interesse daran hat, es zu tun, ja. Ich stellte nämlich tatsächlich fest, dass ich halt hierbei deutlich weniger Interesse hatte beim Miträtseln, sagen wir mal so. Ich hab bei Tenebrae jetzt hier viel, viel mehr mich drauf eingelassen, was der Film mir eigentlich gerade erzählen will. Und hätte der am Ende gesagt, im Übrigen, das ist einfach nur ein durchgeknallter Fan, ja, oder so, oder ein aus dem Hut gezauberter, rivalisierender Autor oder was weiß ich, oder die Frau aus den Rückblenden, die sich nach all den Jahren rächen will, oder was weiß ich, keine Ahnung, ich hätte das vermutlich geschluckt, weil es ist eben, Argento schafft es hier sehr, ganz große Spannung aufzubauen in den einzelnen Passagen des Films. Aber ich glaube, dass tatsächlich das klassische Element eines Krimis, nämlich eben dieses, das, was eben Blutspur im Park so toll macht, eben dieses in die Irre führen, ich krieg Informationen als Zuschauer, darf mitraten, ist ja doch alles ganz anders, weil ich gerade neue Informationen bekomme, das fällt alles flach, das fällt alles komplett flach.
Also Tenebrae hat fast ein aggressives Desinteresse an der Polizeiarbeit. Die werden ja als zu total Hallodris dargestellt, die sich eigentlich nur bekabbeln. Irgendwie eine Frau hat doch irgendwie in diesem Job gar nichts verloren. Ach du sexistisches Arschloch, komm, egal, lass uns doch was trinken gehen. Es ist alles so, also im Grunde der hier von Giuliano Gemma oder Gemma gespielte Kommissario ist oder Inspektor ist dann nicht wirklich an investigativer Arbeit interessiert, sondern eigentlich eher so starstruck von Peter Neal, unserem Protagonisten, und redet mit dem über Kriminal. Romane und generell das Krimi-Genre und seine Lieblingsautoren und trinkt auch gerne mal im Dienst.
Er trinkt eigentlich nur im Dienst.
Ja, genau. Also
wenn er trinkt, dann ist er im Dienst, ja.
Ich nehme an, sie dürfen nicht trinken, weil sie im Dienst sind. Madame, ich trinke nur im Dienst. Ja. Großartig tatsächlich. Wundervoll. Auch seine Kollege mit der hübschen Handtasche. Also ich meine, das ist diese erste kleinere Verfolgungsjagd, wenn sie runterstürzt zu der Telefonzelle und sie dann da mit ihrer Handtasche steht, denke ich mir jedes Mal, meine Güte. Die hätten wir auch mal einfach oben lassen können dem Moment. Aber muss ja auch schick aussehen. Du hast absolut recht. Ich glaube, so als kriminalistisches Stück Kino funktioniert er fast gar nicht, weil ich glaube, ich habe mir auch noch nie so richtig konkret darüber Gedanken gemacht, aber du hast es schon relativ gut getroffen, weil das entspricht auch meiner Gefühlslage. Ich habe den jetzt 8-9 Mal gesehen. Ich war nie investiert in die Frage, wer ist der Mörder und wie werden eigentlich diese ganzen Morde vollzogen? Weil spätestens ab dem zweiten Mord, wenn man dann eigentlich merkt, das ist ja quasi übernatürlich, was hier geschieht, und der Mörder taucht aus dem Nichts auf und verschwindet da wieder ins Nichts, und es passiert, der kann offenbar oder sie durch Mauern schreiten und kein Hindernis hält ihn oder sie auf. Kann man das eigentlich abhaken mit, ach komm, es ergibt ja alles herzlich wenig Sinn, und es geht dann doch eher um die Knalleffekte, um das Spektakel, um den Grand Guignol des Ganzen und weniger um irgendeine rational erklärbare Schlüssigkeit, das gezeigt.
Ja. Während ich halt gerade noch, sagen wir mal, das Lamentieren von Helmut Berger bemerkte, ist aber der erste Film, über den wir heute Abend geredet haben, recht ruhig und recht zurückhaltend, recht zurückgenommen und unaufgeregt, möchte ich sagen. Ja, das ist Tenebrae nicht. Ganz im Gegenteil, es geht halt die ganze Zeit, neue Figuren werden eingeführt oder treffen merkwürdige Aussagen oder verschwinden oder werden halt so in Szene gesetzt, dass man irgendwie denkt, was haben die damit zu tun? Und also gleich ganz am Anfang, wenn hier die, Jane, die Ex-Frau und die andere da.
Dariane Collodi, meinst du, die jetzige Partnerin von Peter Neal, oder?
Ist sie das? Ne, ich glaube nicht. Ne? Es ist ja die andere. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall.
Ist doch egal, ja.
Genau. Aber wenn der so quasi so ein bisschen versetzt im Raum stehen vor diesem Riesenfenster am Flughafen, all das. Ganz, ganz tolles Bild. Ja, auch durchaus sehr ominös, ja. Man denkt, was kommt da dazu? Dann auch noch die Musik und so. Und also es sieht schon alles ganz fantastisch aus, aber es ist auch gleichzeitig recht hohl. Ne? Also ja. Da ist halt nichts, da ist halt nicht viel hinter und der Film hat auch kein Interesse daran, es mit mehr zu füllen, als eben, sagen wir mal, einem wohligen Schauer.
Ja, absolut, tatsächlich.
Also, das ist nichts Schlimmes, möchte ich dazu sagen, weil das gelingt ihm sehr gut.
Ja, es passiert vor Beginn an einfach Dinge, die überhaupt nicht schlüssig sind, die überhaupt so nicht erklärbar sind. Und also mir fällt es immer auch beim x-ten Wiedersehen auf, spätestens in dem Moment, in dem eben der vermeintliche Mörder dann von der Telefonzelle, die sich direkt gegenüber von dem Haus, in dem sich eben hier Peter Neal, unser Protagonist und seine Partnerin aufhalten, zu dem Zeitpunkt eben mit den beiden ErmittlerInnen und da kommt eben dieser Anruf und die stürmen runter zur Telefonzelle und der Anrufer muss ja dort gewesen sein, hat es aber irgendwie geschafft zu entkommen, ohne dass irgendjemand ihn gesehen hat, inklusive Peter Neal, unserem Protagonisten, der dabei die ganze Zeit aus dem Fenster guckt, aber hat offenbar niemanden gehen sehen, war aber offenbar jemand in der Telefonzelle, also als ob die Person sich einfach in Luft aufgelöst hat und ich glaube spätestens da signalisiert einem der Film so, du, das ist einfach... kommt für das radebrechende filmische Vergnügen und ergötzt sich an den blutigen Details und den spinnerten Kamerafahrten und dem dröhnenden Score von Goblin, aber hinterfragt bitte nicht allzu viel.
Korrekt, ja genau. Ja. Es geht einem vermutlich auch besser damit, weil es ist ja nicht so, als wäre der Film nicht spaßig, ganz im Gegenteil. Ja, also ich hatte großes Vergnügen bei dem Film, es ist sehr unterhaltsam alles. Haben wir dann eigentlich die... Inhaltsangabe.
Sehr gerne. Yankee Doodle schreibt bei der OFDB, der amerikanische Bestsellerautor Peter Neal kommt nach Rom, um sein neuestes Buch Tenebrae zu promoten. Noch während seiner Ankunft wird in Rom eine junge Ladendiebin, die sein Buch geklaut hat, bestialisch ermordet, auf eine Weise, wie sie im Buch beschrieben ist. In ihrem Mund steckt der Mörder Seiten aus dem Buch. Kurz darauf erhält Neal Drohbriefe, die mit Zitaten aus seinem Buch versehen sind. Damit nicht genug, schlägt der Mörder ein weiteres Mal zu. Diesmal sind die Opfer zwei Lesben. Auch in diesem Tatort werden Seiten aus Tenebrae gefunden. Als der Killer auch noch die Freundin von Neals Assistentin Gianni ermordet, beschließen beide selbst, den Täter zu besuchen. Alle Indizien deuten auf den Fernsehmoderator Brody. Doch noch während die beiden ihn in seinem Haus beobachten, wird Brody mit einer Axt erschlagen. Das ist fast alles so ein bisschen fast schon zu kleinteilig. Ich glaube, für Menschen, die den Film nicht gesehen haben, die werden sich fragen, wer, was, wo? Noch dazu ist es ja so, dass man, wenn man, je nachdem, welche Sprachversion man gesehen hat, die Figuren etwas anders heißen. Also Gianni heißt Johnny in der englischsprachigen Version. It's complicated.
Ja.
Im Haus des hier Fernsehmoderators, der eben gerade umgebracht wurde, findet die Polizei Hinweise, dass er für die ersten Morde verantwortlich war. Doch wer hat dann Bruni ermordet? Und wieso geht das Morden nach Brunis Tod noch weiter?
Genau, in der Version, die ich jetzt gesehen habe, hieß der, glaube ich, Berti.
Ja.
Cristiano Berti.
Komisch, so hieß eigentlich, heißt immer Maurizio Merli in den Kopffilmen oder zumindest in ein oder zwei Kopffilmen. Egal, genau. Giancarlo habe ich mir gemerkt, der wird auch eben auch gerne mal, Cristiano. Cristiano. Er ist aber sowieso nur ein Patsy, ein roter Hering, eine falsche Fährte.
Mehr oder weniger zumindest,
Mehr oder weniger, weil er ist ja schon, Spoiler wird das gleich mal hier gerade heraus, er ist ja schon der Mörder, richtig. Aber er ist nicht der Mörder, auf dessen Entlarvung wir heiß sind, denn das ist Peter Neal.
Genau, ja. Während ich halt genre bei die beiden Filme haben nichts miteinander zu tun. Wir haben sie trotzdem heute Abend zusammengepackt und da sie eben, wie wir schon gesagt haben, eine sehr ähnliche Auflösung haben, ist es eben doch leicht, das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Hm. Aber sagen wir mal, Giorgios spinnerter Plan, selber zu morden, um den echten Mörder aus dem Gefängnis zu holen, das kann ich ja in gewisser Weise noch verstehen. Ist es eben schwierig, wenn Peter Neal im Prinzip, sagen wir mal, die Gelegenheit beim Schopf greift und den eigentlichen Mörder ermordet, um sich dann an seiner Frau, Ex-Frau zu rächen, die warum eigentlich? Also,
ein Verhältnis hat mit seinem Agenten, Literaturagenten?
Ja,
weil sie ihn verlassen hat?
Irgendwann, genau.
Weil er ein Psychowrack ist aufgrund dieser Erlebnisse da am Strand?
Ja.
Zu dem wir immer wieder Flashbacks sehen?
Richtig, also genau, also all diese Dinge halt. Ne?
Psychologisch ist das nicht ganz wasserdicht, ja.
Ich glaube auch nicht, nein.
Aber gut, dass Giuliano Gemma, wie er immer am Ende reinkommt und alles so ein bisschen erklärt. So ein bisschen wie die Erklärbär-Szene am Ende von Psycho.
Ein bisschen, ja, wenigstens dafür ist er da, ja. Nee, ich dachte aber vor allem an Dürrenmatt. Der Richter und sein Henker. Mhm. Da gibt's ja so ein Essay, das er dem nachgestellt hat, in dem er schreibt, dass es gibt, ich glaube, 10, hat er 10 aufgemalt? Ich weiß es gar nicht. 10 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Also es gibt auf jeden Fall eine Reihe von Grundregeln im Krimi, gegen die man nicht verstoßen kann oder darf, wenn der Krimi noch in sich schlüssig sein muss.
Ja.
Oder soll. Und eine davon ist, der Ermittler, dem wir folgen, darf nicht der Mörder sein.
Ja.
Und genau deswegen hat er eben versucht halt in Der Richter und sein Henker, jetzt kommt, wird da auch nochmal gespoilert, aber ich glaube, das Buch ist auch 80 Jahre alt. Deswegen ist im Prinzip nicht der Ermittler der Mörder, aber dessen Assistent.
Ja.
So. Und hier begeht eben Argento quasi auf dem letzten Metern den Kardinalsfehler. Er hätte rein theoretisch zum Beispiel Giuliano Gemma den Mörder sein lassen können.
Ah, ja.
Weil wir von dessen Ermittlungsarbeit überhaupt nichts mitbekommen. Weil das, was wir von ihm persönlich mitbekommen, eben wie du von ganz richtig gesagt hast, eher so ein bisschen fanboyt halt mehr, so ein bisschen Richtung Peter Neal und hat eben sonst nicht viel auf dem Kasten und wir erfahren, also er hängt halt immer irgendwie rum mit seiner Assistentin und ansonsten ist er eigentlich kaum wirklich in dem Film drin. Wir folgen aber Peter Neal sehr, sehr nah bei seinen Versuchen, selbst den Mörder zu fassen und all das. Bis er dann irgendwann gegen so zu 20 Minuten vor Ende aufgefordert wird, Rom zu verlassen und dann eben erstmal raus ist bis zum Showdown. Aber dann im Prinzip so den Joker aus dem Kasten springen zu lassen, ist halt zu sagen, ja, nee, das ist jetzt übrigens unser Mörder.
Ja.
Das ist so, das geht mir ein kleines bisschen zu sehr gegen,
ja,
sagen wir mal, die Regeln halt so, ne? Das ist.
Jetzt ist es mir gar nicht tatsächlich. Also ja, okay. Ich finde Tenebrae annähernd perfekt als filmisches Erlebnis, weil er mich gnadenlos gut unterhält. Ich finde den einfach perfekt inszeniert. Er ist wagemutig, er eskaliert für mich genau in dem richtigen Maße. Er setzt immer noch einen drauf, wenn ich denke, es geht eigentlich nicht mehr. Er lässt mich verwirrt zurück, aber es hat so eine angenehme, irgendwie sinnstiftende, für mich zumindest, Verwirrung. Der Score von Simonetti und Goblin ist eben toll. Also für mich stimmt einfach alles daran, aber das stimmt schon. Er spielt nicht vollziehbaren Regeln, aber das signalisiert er eben dann doch so früh, zum Beispiel anhand der von mir eben zitierten Szene, aber auch die ganze Hundeattacke da auf Maria und es passieren einfach Dinge, die, ja, warum passieren die einfach? Der Film gibt einem keine Antworten darauf. Also es kann ja unmöglich weder der Fernsehjournalist Bruni, Cristiano Bruni, noch eben Peter Neal, gespielt von Anthony Franciosa, orchestriert haben, dass gerade irgendwie der Dobermann da das junge Mädchen attackiert in dem Moment, in dem sie dann nach Hause geht.
Korrekt.
Und sie landet dann zufällig ja, in den Katakomben im Keller des Mörders.
Ja, ja. Also genau. Also nichts von dem, was du gerade gesagt hast, würde ich auch nur versuchen wollen zu widersprechen, weil du hast in allen Punkten komplett recht. Und es ist deswegen sagte ich auch vorhin, eben rauszufinden, wer der Mörder ist, ist halt hier gar nicht so wesentlich.
Nö,
und daher habe ich auch kein Problem damit, dass Peter Neal letztendlich der Mörder ist, der entlarvt wird. Es ist aber tatsächlich genau, wie du ganz richtig sagtest, auch das Regelwerk ist nicht ganz erkennbar. Und wobei ich, sagen wir mal, die Zufälligkeit, mit der Lara Wendel heißt die Schauspielerin, die von dem Hund angegriffen wird, da eben tatsächlich dort landet, wo es für uns als Zuschauer am interessantesten ist, ohne irgendeine Form von Untersuchungen eingeleitet zu haben, irgendjemandem gefolgt zu sein, sondern ja, wirklich einfach nur flieht. Und das offenkundig, ich meine, sie ist auf dem Weg nach Hause, kommt ja, an diesem Zaun vorbei, der Hund kläfft, sie ja, reagiert nicht so, wie ich reagieren würde, wenn ein Hund mich ankläfft, wird über die Straße gejagt, flieht in den nächstbesten Park, rennt quer durch den Park, wird ein paar Mal von dem Hund gebissen, kann in die andere Richtung wegfliehen und ist dann durch Zufall an der offenen, halboffenen Tür von genau diesem Kellergewölbe, das dann eben zufälligerweise das Anwesen ist von diesem Fernsehmoderator ja, mit arg konservativen Ansichten, der sich irgendwie inspiriert fühlt von dem ja, Buch.
Aber tolles Haus, muss ich mal sagen.
Also ja, ja,
auch ein Film durchaus für Architekturliebhaber.
Auf jeden Fall. Aber das ist tatsächlich so viel Zufall, dass man es halt tatsächlich einfach entweder hinnimmt oder sich einigermaßen angewidert abwendet. Aber ich glaube nicht, dass da irgendetwas orchestriert ist oder
nein,
ich glaube
nein.
auch nicht, dass das, der Film gibt auch keinem, deswegen lehne ich so ein bisschen diese übernatürliche Geschichte halt auch ab, weil er gibt eben keine Hinweise darauf, dass irgendetwas übernatürlich sei. Ich habe eher das Gefühl, er sagt, das ist jetzt so.
Ja.
Nimm das jetzt hin.
Ja klar, Rom ist ein Dorf.
Genau. Und
wir kennen ja alle Rom, dieses 200-Seelen-Nest dort. In der toskanischen Provinz.
Ich weiß ja nicht, aber ja. Gut. Genau.
Im Grunde sind wir eigentlich nur in dieser Vorstadtsiedlung die ganze Zeit unterwegs.
Ja.
Ich meine, wir sehen auch ein bisschen mehr von Rom, zum Beispiel wenn Balmer da am Ende, also der von, den wir noch gar nicht erwähnt haben, vom tollen John Saxon gespielt wird, auf diesem Platz sitzt und auf sein Date
wartet. John Saxon, einer der Schutzheiligen dieses Podcasts.
Ja, absolut. Also ich meine, allein die Sache mit seinem Hut ist so großartig. Ich glaube, es ist auch der einzige Moment in diesem Film, bei dem ich mir denke, das ist, glaube ich, nicht auf Argentos Mist gewachsen. Das war irgendwie John Saxon, der gesagt hat, hier, guck, ich mache irgendwas Komisches mit dem Hut.
Ja.
Meine Halbplatz ist mein Markenzeichen und du verdammt nochmal setzt mir diesen Hut auf. Ich mache jetzt irgendwas damit.
Auf jeden Fall.
Er ist toll.
Wertet auch alles auf, ehrlicherweise.
Ja, ist sich für nichts zu schade. Er ist immer irgendwie voll dabei.
Ja. Genau, aber ja, stimmt, dann sehen wir mal den etwas größeren Platz, aber auch der ist ja natürlich nicht in der Innenstadt. Ne? Wir sehen hier nicht die spanische Treppe oder sonst irgendwas, der Neptunbrunnen oder so.
Ja, also, vor allem hatten wir auch in anderen Argento-Werken, die wir schon besprochen haben, wie Suspiria oder Profondo Rosso, irgendwie ganz anders eindrucksvolle öffentliche Plätze. Also,
ja.
Und der ist wirklich nicht beeindruckend. Also brutalistische Architektur und.
Genau, das sieht so ein bisschen aus wie eine Fußgängerzone in Rheinland.
Ja,
also genau. Das ist.
Ja. Hey, da wohne ich. Also fast.
Deswegen habe ich es, glaube ich, gesagt.
Da gibt es auch keine Fußgängerzone in Reinickendorf. Ja, okay.
Genau. Aber eben der Film hat dann viel, viel, viel mehr Interesse daran. Ich finde ja diese ganzen Dialoge zwischen Peter Neal, Anthony Franciosa und hier Inspektor Germani, Giuliano Gemma, ich finde das ja alles sehr, sehr toll. Das sieht alles so ein bisschen aus wie Columbo, aber umgekehrt. Ne? Also Gemma möchte irgendwie, oder Gemmas Figur, wenn der nur ein bisschen cleverer wäre und irgendwo rauf hinaus möchte, ja, dann könnte das eine gute Möglichkeit sein, um Peter Neal zu entlarven. Ist aber nicht. Und entsprechend, aber ich hatte da viel Spaß, den beiden halt zuzugucken, wie sie um irgendwelche Pools schlendern und sich unterhalten und so. Das ist alles schon ziemlich nett.
Okay. Ja. Nee, ich hab eine These entwickelt jetzt zum ersten Mal, jetzt beim x-ten Wiedersehen mit diesem Film. Und ich habe den auch schon auf einer 35mm Kopie gesehen, einer leicht gekürzten Fassung. Das war wirklich ein Vergnügen in der durchaus guckbaren deutschen Fassung. Auch die italienischsprachige ist recht gut, die englischsprachige, naja. Trotzdem ich den Film jetzt schon so oft gesehen habe, ist mir zum ersten Mal eingefallen, bringt dich eigentlich Giuliano Gemma, also der Kommissar, erst Peter Neal auf den Trichter, sich auch als Mörder zu versuchen? Wäre der nie aufgeschlagen bei dem? Hätte gesagt, hey, übrigens, da bringt einer junge Frauen um und steckt den Seiten aus deinem neuen Roman in den Mund, bevor er sie abschlachtet.
Ja.
Dann wäre doch Peter Neal niemals darauf gekommen zu sagen, hey, das kann ich auch.
Ja.
Ja. Und sein Trauma aus der Jugend wäre wahrscheinlich immer verborgen geblieben oder wäre niemals ausgebrochen, hätte sich niemals so manifestiert in der Form, dass er jetzt eben auch zum Mörder wird.
Korrekt.
Aber er wehrt sich auch dagegen, dass sie irgendwie in der Kommissar aufsucht und sagt, was soll das eigentlich? Irgendwie schlagen sie bei jedem auf, der hier irgendwie nur irgendwie peripher irgendwas mit irgendeinem Mord zu tun hat.
Korrekt, ja. Er ist ja eigentlich ein sehr jovialer Mensch, der offenkundig sein Trauma ganz gut im Griff hat und hat seine Bücher umarbeitet. Also, ne? Und dazu darf man natürlich auch nicht ganz vergessen, Anthony Franciosa war ja nun auch nicht der allerjüngste, ne? Der war ja Mitte 50 zu dem Zeitpunkt. Also, wenn ich davon ausgehe, dass Peter Neal eben auch in diesem Alter sein soll, wie sein Schauspieler, dann hat er es eben offenkundig ein paar Jahre ganz gut ausgehalten, nachdem er eben die Dame mit den roten Pömster erstochen hat. Eben ohne rumrennen zu müssen, um Leute mit der Axt zu erschlagen, wie er das hier offenkundig alle 12 Stunden macht am Ende des Films. Aber ja, vermutlich, du hast völlig recht, vermutlich hat ihn Germani erstmal auf die Idee gebracht, das halt so anzugehen wie die Mörder in seinen Büchern.
ich weiß nicht, ob ich seine Figur mögen sollte, aber ich finde schon, sie ist sehr, sehr sympathisch gezeichnet. Wohingegen, also um jetzt nochmal kleine Analogie, irgendwie Brückenschlag zu machen zum ersten Film. Ich finde Alessandro Marchi, auf dessen Seite stehen wir, aber nicht, weil er so ein kreuzsympathischer Typ ist, sondern einfach, weil wir davon ausgehen müssen, lange Zeit, dass er
unschuldig
ist, genau, und zu Unrecht eines Mordes verdächtigt wird. Ja. Nicht, weil er so ein toller Familienvater ist oder so ein moralisch integrer Typ, ganz so gar nicht. Und das sagt der Film auch immer wieder. Mhm. Also mehr als einmal.
Ja.
Wohingegen ich eben bei Peter Neal denke, das ist eigentlich schon eine relativ dufte Type. Klar, also dem wird auch hier von der einen Journalistin vorgeworfen, dass er sexistisch schon Scheißdreck schreibt. Und eben auch diese eine konservative Fernsehjournalist stellt eben auch sehr, sehr bohrende Fragen, möchte ich mal sagen. Aber man muss ja zu seiner Verteidigung sagen, er reagiert relativ routiniert darauf und scheint sehr, sehr aufgeschlossen zu sein, darüber auch zu reden.
Ja.
Also an keiner Stelle sagt er, lass mich in Ruhe, die Millionen-Bestseller-Auflage gibt mir recht, mein Erfolg gebe mir recht, sondern er ist ja auch ganz schnell immer dabei zu sagen, an ihrer Kritik, da konnte was dran sein.
Ja, genau.
Und eigentlich macht ihn das schon zu einer relativ sympathischen Figur.
Auf jeden Fall, ja. Den Großteil des Films verbringen wir mit ihm als dem Sympathieträger, bei dem wir eben auch das Gefühl haben, dass der Mörder ja ihm in gewisser Weise nachstellt. Mhm. Ne? Weil die erste Frau, die da umgebracht wird, so im Nachgang scheint sie nichts mit der ganzen Sache zu tun zu haben, außer dass sie eben ausgerechnet genau das Buch, das eben den Fernsehmoderator anstiftet, geklaut hat. Hm. Mehr hat sie ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und aber die weiteren, obwohl die Prostituierte, die umgebracht wird, und ihre Freundin, haben ja auch damit nichts zu tun. Okay, ich widerspreche mir gerade ein bisschen selber. Aber aber wir wissen das halt über lange Zeit nicht. Es sieht ja eben denn doch aus, dadurch, dass eben Peter Neal diese anonymen Briefe bekommt, dass dann eben auf einmal Leute aus seinem Umfeld umkommen. Hm. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass in der Zusammenfassung von Giannis Freundin gesprochen wurde. Ja. Ich dachte, es ist die Tochter von dem Vermieter von Peter.
Ja, richtig.
Ich wusste nicht, dass es seine Freundin ist. Also,
nein, die sind nicht zusammen.
Wollte ich gerade sagen.
Also nichts gibt Anlass, das zu denken.
Dafür ist die auch meiner Meinung nach ein bisschen zu jung. Aber gut, ich glaube, Gianni selber soll ja auch recht jung sein. Aber wie dem auch sei, dass nur ausgerechnet eben die Tochter des Vermieters von Neal eben umgebracht wird, dass dann eben Gianni auch dran glauben muss. Also die Einschläge kommen halt dichter, sodass wir halt über lange Zeit eben glauben müssen auch, dass es eben der Mörder auf unseren Sympathieträger abgesehen hat. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist unser Sympathieträger ja selber der Mörder, von daher ist das so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch. Aber nochmal gesagt, der Film hat kein großes Interesse daran, Sinn zu ergeben.
Ja, wirklich. Der Schauspieler übrigens, Johnny spielt, oder Johnny in der englischsprachigen Fassung, Christian Borromeo, hast du mal der Sexbomber gesehen?
Nee.
Nee, wahrscheinlich nicht. Sollte man auch nicht gesehen haben. Ist bei mir ewig her. Das ist so eine Erotikkomödie, wo ein Mann mit einem gigantisch großen Glied spielt, der irgendwie alle Mädels der Nachbarschaft beglückt. Und deswegen gibt es jede Menge Fisimatet und Aufregung mit dem Rest seiner Familie. Und Hilarity ensues. Alles unglaublich witzig.
Aber wir haben über Ruggiero Deodatos Schnitzer schon gesprochen. Da ist er auch mit drin.
Das ist ja auch mit dabei. Ach so, was mir zu Bruni übrigens so einfiel, oder Berti, je nachdem, welche Sprachfassung man hier guckt. Ist es auch, also auch das ist so eine riesengroße Unwahrscheinlichkeit. Der lauert ja auch, wie jetzt irgendwie seinem ersten Opfer, deren Name wird kurz genannt, Lisa, Gerta, Greta, die Dame, die das Buch klaut in dem Kaufhaus. Der lauert ja seinen Opfern zumindest zum überwiegenden Teil auch in der Öffentlichkeit auf. Jetzt ist er offensichtlich ein bekannter Fernsehjournalist und Moderator.
Ja.
Und ich halte das eben auch für relativ schwierig, wenn ich mir das so vorstellen würde, weiß ich nicht, ein Kai Pflaume oder Eckart von Hirschhausen schleicht hier durch die Gegend mit hochgezogenem Mantel in einem Galeria-Kaufhof und steht dort irgendwie an der Parfümtheke und guckt sich mal sein nächstes Opfer aus. Es ist eine schwierige Nummer tatsächlich. Also alles sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber
ja. Na gut. Ich habe auch so das Gefühl gehabt, den Berti Bruno haben sie auch eher so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Ich empfinde ihn auch nicht als den wahrscheinlichsten Mörder, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Der Film weist eigentlich vorher in andere Richtungen.
Ja.
Und dass sie dann eben sagen, hier Gianni, der vermutlich der bessere Mörder gewesen wäre, rein hypothetisch zumindest, ja. Sieht nun eben, wie der Moderator erschlagen wird mit seiner Axt und so. Also, na gut, wie dem auch sei.
Ja, was sieht er da eigentlich? Ich meine, Gianni genau sieht, wie er erschlagen wird, aber er sieht offenbar nicht Peter Neal, der das tut.
Nein, aber er sieht, dass der Moderator, dass Berti Bruno zugibt, dass er eben der Mörder war.
Ja, ja, richtig, genau.
So. Klar. Und ich glaube, Gianni wird deswegen umgebracht, weil sich eben Peter Neal nicht sicher sein kann, ob er nicht doch gesehen wurde. Das ist, glaube ich, so der. Das, aber wie gesagt, du, das ist. Ich finde es eigentlich viel interessanter zu sehen, wie die Axt da tatsächlich in Berti Brunos Kopf geschlagen wird. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, wofür ich hier komme. Oder der Upper Arm von Jane. Oder
oh ja, der ist fantastisch.
Der ist richtig klasse, ja.
Also tatsächlich, es gibt eine konsequente Steigerung der blutigen Exzesse in diesem Film. Er beginnt vergleichsweise harmlos. Wir sehen dann zwar hier und da Stichwunden, ne, Messer in Bauch, Messer an Hals und so weiter. Mhm. Und die sind auch sehr, sehr effektiv inszeniert. Also es gibt auch diese eine, also gerade bei dem Mord an dem bisexuellen Paar. So lesbisch konnte sie ja nicht sein, weil sie vergnügt sich offenbar mit irgendeinem Typen, den sie da aufgerissen hat vorher in der Kneipe.
Ja, was aber ihrer Freundin ja auch nicht gefällt.
Nein, es gefällt ihrer Freundin nicht. Aber ja. Genau, es gibt, also der Mord an den beiden zum Beispiel ist auch nicht wahnsinnig blutig, aber er ist unglaublich virtuos inszeniert.
Ja.
Und der Film switcht so ein bisschen gegen Ende weg vom virtuosen, künstlerisch anspruchsvollen, mit dieser unglaublich ausgefeilten Kamerafahrt rum,
und
dieses ganze Betongebäude und dann halt der Schnitt durch das Laken hindurch, des Skalpells, und das ist alles, also unglaublich kunstvoll inszeniert, zu wirklich gegen Ende mehr und mehr reiner, blutiger, roher Gewalt.
Aber immer noch gut getrickst.
Ja,
weil, ich meine, selbst wenn eben hier Janes Arm stumpf da irgendwie die gesamte Wand
toll, ne?
Tüncht, ja, sieht das aber auch immer noch toll aus, beziehungsweise es ist eben nicht so ein komisch helles Kunstblut, zu dickflüssig und all das, wie das war, was wir noch irgendwie, keine Ahnung, 5-6 Jahre vorher im italienischen Kino ständig hatten, sondern das ist, aber, und es ist gleichzeitig eben visuell interessant.
Ja, total. Ja,
also es ist, ich sah halt, wie das da eben so rausspritzt und dachte so bei mir, das ist nicht nur einfach, es hat nicht einfach nur Shock Value, sondern es geht schon deutlich darum, jetzt eben im Prinzip die Kadrage des Films halt als Leinwand zu benutzen in irgendeiner Form.
Absolut,
und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und das macht er halt einfach auch bis zum Schluss. Ich meine, wenn dann eben hier die Altieri, die Assistentin von Giuliano Gemma, die Axt eben in die Schulter da bekommt, das sieht auch ziemlich unangenehm aus, wohlgemerkt.
Ja.
Da sieht man dann ja auch nicht mehr viel mehr, aber die Art und Weise, wie eben die Einstellung quasi von der, wenn das Opfer nicht mit Gesicht nach unten liegen würde, aber quasi mehr oder weniger aus ihrer Perspektive, als wären ihre Augen auf dem Rücken mehr oder weniger, dann halt Peter Neal so langsam ins Bild kommt, das ist schon ziemlich cool. Also das bleibt ja virtuos, aber er setzt halt immer, das hast du vorhin schon mal gesagt, er setzt immer noch einen drauf. Ja? Das ist dann nach, sagen wir mal, angedeuteten Stichen kommen dann halt die Schnitte, dann kommen irgendwann die Äxte, dann kommen irgendwann die Garotten und dann ist irgendwann der Arm ab. Also ja, das wird das
und Peter Neal stirbt durch ein Kunstwerk.
Ja.
Also auch das ist ja metareferenziell wie sonst was. Überhaupt, also ich meine, deswegen gefällt mir eben auch Tenet unter anderem so gut, nicht nur wegen seiner visuellen und akustischen Exzesse und einfach der tollen Inszenierung, sondern eben auch, weil ich das Gefühl habe, ist auch jemand, der wirklich neugierig auf sein eigenes Werk zurückblickt, aber eben auch auf die Entwicklung des ganzen Genres, die Art und Weise, wie Gewalt dargestellt wird, wie Figuren erzählt werden. Das muss einem nicht immer gefallen. Also ich würde auch keine Menschen abreden wollen, der oder die sagt, mit Tenebrae kann ich nichts anfangen, das ist mir alles zu doof und zu wirr und zu einfach, das eskaliert mir dann doch zu sehr. Ich habe es gerne ein bisschen bodenständiger, fair enough. Ich finde es tatsächlich ganz spannend zu diesem Zeitpunkt von Argentos Karriere, weil ich glaube, er hat sein eigenes Interesse an dem Stoff dadurch aufrechterhalten, dass er eben auch das inszenatorisch, aber eben auch inhaltlich kommentiert, eben dadurch, dass er eben auch immer das Kunstgeschehen, den Literaturmarkt, den Blick von berichterstattenden Journalisten oder Kulturkritikern auf sein eigenes Schaffen und eben auch auf das Schaffen der Figuren, die er dort zeigt vor der Kamera, kommentieren lässt. Das macht es eben für mich so spannend und deswegen fühle ich mich eben auch so gut aufgehoben, weil ich jeder Einstellung, jeder Szene eben merke, ich weiß, was der tut. Das muss, wie gesagt, einem auch nicht gefallen. Ich würde das irgendwie möchte doch niemand mir vorschreiben, diesen Film gefälligst toll zu finden. Also nichts liegt mir ferner. Aber ich finde es eben tatsächlich unglaublich gekonnt. Und er macht wirklich was sehr, sehr Interessantes aus einem doch rein auf die Story, auf den Plot runtergeköchelt, sehr, sehr trivialen Stoff letztendlich. Mhm. Weil die Krimi-Handlung, also die Thriller-Handlung ist, ja,
nicht der Rede
in den Händen eines weniger talentierten Regisseurs würde das Ganze total mies sein.
Ja, es würde.
Oder mittelmäßig bestenfalls.
Ja, ich glaube auch. Also nur weil ich am Anfang eben auch sehr auf dem Plot rumgeritten bin, will ich das alles andere, was du gerade gesagt hast, überhaupt nicht in Abrede stellen. Ganz im Gegenteil. Der Film ist auch nicht dumm. Ja, ich glaube nur, das hast du gerade so schön gesagt, sein Augenmerk liegt auf anderen Dingen und nicht auf denen, die man erwarten würde, wenn man sich jetzt ein Krimi anguckt. Und es ist halt aus meiner Sicht eher Krimi als Horror, aber man kann ihn eben sehr gut eben auch anders lesen. Genauso wie man halt ihn lesen kann als, wer wird wohl der Mörder sein? Wer steckt hinter der Maske? Genauso wie man auch lesen kann als Kommentar aufs Genre oder auf Genre-Konventionen oder Figurenzeichnungen. Und dabei sieht das eben alles fantastisch aus und klingt eben toll und die SchauspielerInnen sind eben super dabei. Ich glaube, es ist eine andere Filmerfahrung als Profondo Rosso oder Suspiria oder sowas. Ne? Und darauf muss man sich vielleicht auch einlassen, wenn man halt Argento mag, aber eben vor allem aus diesen Bereichen kennt.
Und wir haben ja auch genau durchaus auch schon über die etwas abstrakteren Werke in seiner Filmografie gesprochen, wie Opera oder
genau.
Suspiria. Ich mag eben beides. Ich bin auch mal gespannt, wie es sein wird, wenn wir eines Tages mal relativ zu Beginn seiner Karriere zurückgehen und über sowas reden, halt wie Bird with a Crystal Plumage, also schwarze Handschuhe, irgendwas. So. Der Film eigentlich quasi so, der mit den Grundstein gelegt hat für den modernen Giallo. Ja. Durchaus etwas konservativer ist, aber nichtsdestotrotz sehr schön. Nicht zuletzt wegen Mario Adorf, der immer toll ist.
Das ist klasse.
Er ist ebenso spannend tatsächlich, weil ich glaube, er kann unglaublich viel rausholen. Zumindest geht es mir so jetzt auch beim 8. Wiedersehen, wie gesagt, der ganze Kommentar auf den Kunstmarkt und das in Frage stellen habe von Genre, Stereotypen und Mechanismen. Irgendwie, welche Räder greifen ineinander und wo untergräbt er einfach unsere Erwartungen. Ich habe auch das Gefühl, so der männliche Blick auf solche Stoffe, die es ja immer an sich haben, dass dort eben leicht bekleidete, gerne auch mal barbusige Frauen ein Messer in den Bauch bekommen und bevor sie eben das Zeitliche segnen, sich gerne auch nochmal entblättern. Auch der wird durchaus kritisch betrachtet. Also nicht, dass der Film frei ist von solchen Szenen, aber sie bleiben eben nicht unkommentiert.
Ja, absolut. Absolut. Genau das Gefühl, genau das ging mir auch dabei durch den Kopf. Also ich würde auch ganz dringend unterschreiben wollen, ich glaube nicht, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
Sehr schön.
Also wirklich, nee, hat mir Spaß gemacht. Ich fing damit an und ich werde damit enden. Das war eine ganz hervorragende Filmauswahl, die ich jedem ans Herz legen möchte.
Ja, sehr schön. Oh, das freut mich. Ich freue mich auch wahnsinnig auf nächste Woche, weil ich glaube, das ist so ein heimlicher Liebling. Und ich glaube, der wird ungefähr von 50% der Menschen, die uns zuhören, geschätzt. Ich habe sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen daran, tatsächlich.
Ich nicht so sehr.
Nein? Nee, also ich war damals im Kino und ich glaube, ich war einer von, ich wollte gerade sagen drei Leute, aber ich glaube, ich war der Einzige, der sagte, wow, der war doch richtig gut.
Ich habe ihn zweimal gesehen. Das erste Mal fand ich ihn echt schrecklich. Beim zweiten Mal wollte ich eine weitere Chance geben, dachte mir, okay, er ist unterhaltsam. Ich bin echt gespannt, wie ich ihn jetzt beim dritten Mal sehen werde, wenn wir uns unterhalten über
Flucht aus L.A.
Genau.
Nicht aus New York.
Carpenters Klapperschlangen-Remake. Nein, Sequel, meine ich natürlich.
Das Sequel, auf das niemand gewartet hat. Aber ich glaube, Flucht aus L.A. ist für mich so sein letzter wirklich richtig guter Film. Aber auch die Filmerfahrung liegt 10, 15 Jahre zurück, deswegen mal gucken.
Wir werden es nächste Woche rausfinden.
Richtig. Bis dann, gehabt euch wohl. Kommt gut in den Herbst, falls ihr nicht schon drin seid. Und
wir hören uns.
Wir hören uns. Bye-bye.
Bye-bye.
Tenebrae. Ein Film wie ein Axthieb.